DW Menschen und Märkte.
Die CeBIT geht zu Ende. Eine Bilanz der weltgrößten Computermesse. Zum Lachen und zum Weinen einkaufen in Venezuela. Das Drama Andalusien, wo die Krise einfach nicht vorbeigehen will. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Heute ist die CeBIT in Hannover zu Ende gegangen. Fragt man Aussteller und Besucher, dann war die Show ein Erfolg. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn inzwischen gibt es auch andere Messen, auf denen die neuesten digitalen Entwicklungen vorgestellt und beworben werden. Die CeBIT hat viel Konkurrenz. In den vergangenen Jahren jedenfalls wies der Trend in Richtung Bedeutungsverlust. Wie war das in diesem Jahr, Katrin Regert?
Der Abwärtstrend ist gestoppt, sagte CeBIT-Chef Oliver Frese. Demnach sind 220.000 Besucher auf das Messegelände in Hannover gekommen. 6% mehr als im Vorjahr. Die Ausstellerzahl sei mit rund 3.300 konstant geblieben. Zahlreiche Unternehmen hätten jedoch ihre Standflächen vergrößert. Die Neuausrichtung auf das Fachpublikum hat sich nach Ansicht des Branchenverbandes Bitkom bewährt. Die Messe wächst wieder, die Stimmung bei den Ausstellern ist ausgezeichnet, so Bitkom-Präsident Dieter Kempf.
Was will man am Ende einer Messe mehr als zufriedene Gesichter, wenn die Mundwinkel nach oben zeigen?
Mit dem Motto "Die Ökonomie der zunehmenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft", so Kempf, habe die CeBIT den richtigen Nerv getroffen. Die zunehmende Vernetzung von der Industrie über Verkehrssysteme bis hin zum Gesundheitswesen sei das Top-Thema der Zukunft. Entsprechend gut seien die Geschäfte gelaufen. Laut CeBIT-Chef Frese haben sich die Besucher sehr investitionsfreudig gezeigt.
Auf der CeBIT 2015 wurden Investitionen in Größenordnung über 30 Milliarden Euro angeschoben. Das sind nochmal 5 Milliarden mehr als im vergangenen Jahr und das war schon ein gewaltiger Wert.
Vertreter der IT-Konzerne IBM und Microsoft begrüßten, dass die Messe wieder internationaler geworden ist. Jeder vierte Besucher kam aus dem Ausland. Zufriedene Gesichter gab es aber nicht nur bei den Großen der Branche, sondern auch bei den rund 350 kleinen Jungunternehmen.
War großartig, hat Spaß gemacht.
Das ist einfach rundum richtig gut gelaufen. Hat sich voll gelohnt und sehr begeistert.
Wir haben viele spannende Kontakte gemacht. Nicht unbedingt jemanden getroffen, der einen Koffer voll Geld auf den Tisch gestellt hat, aber ich denke, dass wir doch viele spannende Ansätze gefunden haben, wo wir jetzt natürlich nachgreifen müssen und versuchen, da Geschäft draus zu generieren.
Die Messe, so CeBIT-Chef Frese, wird auch in Zukunft verstärkt auf junge Unternehmensgründer setzen.
Denn die Start-ups von heute sind die möglicherweise Großkonzerne von morgen und deswegen sind sie auch für die CeBIT so wichtig.
Auf den jetzigen Erfolg dürfen sich die Veranstalter keinesfalls ausruhen. Wenn die CeBIT trotz der Konkurrenz durch andere Hightech-Messen die größte IT-Schau der Welt bleiben soll, sagt Jürgen Kuri vom Computermagazin CT.
Da werden sie bestimmt noch strampeln müssen, dass sie da ihre Position behalten.
Für viel Gesprächsstoff hat bei der CeBIT das diesjährige Partnerland China gesorgt. Menschenrechtsorganisationen protestierten vor dem Messeeingang gegen Internetzensur und die Verfolgung von Regimekritikern. Deutsche Unternehmen kritisierten eine Ungleichbehandlung gegenüber chinesischen Konzernen. Chinas Vizepräsident Ma Kai erklärte bei der Messe, sein Land sei bereit, Handelshemmnisse und jegliche Hindernisse zu beseitigen. Doch die Deutschlandchefin des IT-Dienstleisters IBM, Martina Köderitz, bleibt skeptisch.
Naja, es wird sicherlich kein Spaziergang. Ich denke mal, grundsätzlich wird sich die Frage so stellen, man kann ja nicht ohne.
Heißt konkret, führende deutsche Unternehmen können es sich nicht leisten, einen der weltweit größten Wachstumsmärkte zu ignorieren, auch wenn China ausländischen Firmen weiterhin viele Steine in den Weg legen sollte. Doch auch das kann die insgesamt positive Stimmung nicht trüben. Die Aussteller verlassen die CeBIT mit besten Geschäftsaussichten. Nach Bitkom-Angaben wird die deutsche IT-Branche in diesem Jahr 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen und den Umsatz auf mehr als 155 Milliarden Euro steigern.
Aus Hannover Katrin Regert. Die Venezolaner, berichtet unser Südamerika-Korrespondent Martin Polanski. Die Venezolaner sind begeisterte Shopper. Einkaufen gehen ist in dem Land mit den ungeheuren Ölreserven so etwas wie ein Volkssport und davon zeugen zahllose Einkaufsmeilen. Und das unter einer Regierung, die eine sozialistische Politik verfolgt, das ist schon ein kleiner Widerspruch. Viele Venezolaner jedenfalls versuchen in ihrer von hoch Hochinflation geplagten Wirtschaft zunehmend verzweifelt, ihr Geld loszuwerden. Geld gibt es nämlich, aber nur wenig zu kaufen. Shopping in Caracas, das ist ein zweifelhaftes Vergnügen.
So klingt Venezuela für Devisenbesitzer, die Geldzählmaschine. 100 US-Dollar sind nach dem offiziellen Kurs, der für ausländische Besucher gilt, rund 18.000 Bolivares. Aber der größte Schein im Inflationsland Venezuela sind immer noch 100 Bolivares, ungefähr 55 US-Cent. Das heißt, wer 100 Dollar tauscht, bekommt 180 Scheine. Ein ordentlicher Batzen. Den muss man zweimal durchrattern lassen, sagt die Frau in der Zählmaschine lachend.
Ja, mach das aber schön, ne?
Auf Einkaufstour in Caracas. Erstmal Wasser besorgen, denn in Lateinamerika kann man das Wasser aus dem Hahn meist nicht trinken. Aber überall die gleiche Antwort.
Noi.
Es gibt keins. Wenn irgendwo etwas fehlt in Venezuela, ist das aus Sicht der sozialistischen Regierung das Werk von oppositionellen Saboteuren. Deshalb wurde kürzlich auch der Direktor der Drogeriekette Farmatodo verhaftet. Genützt hat es nichts. Bei Farmatodo gibt es trotzdem kein Wasser, auch kein Klopapier oder Shampoo. Nach stundenlanger Suche dann doch ein kleiner Laden, der Wasserflaschen hat. Schauen Sie, sagt der Verkäufer dort, als er zu den Kühlfächern führt, Plastikflaschen sind knapp. Deshalb gibt es vielerorts auch kein Wasser. So klingt Venezuela ohne Devisen. Eine Warteschlange vor einem Haushaltswarengeschäft. Küchenmixer sollen hier verkauft werden. Ein Uniformierter der Volksgarde in olivgrün und rot verliest die Namen derjenigen, die sich Hoffnung machen können. Sonst passiert nichts. Manche Leute warten hier schon die ganze Woche, sagt ein junger Mann. Wenn sie solche Sachen anbieten, kommen immer die Massen, auch um es dann teurer weiterzuverkaufen.
La gente lo compra para venderlo. Entonces, cuando llega un artículo,
bei mehr als 60% Inflation und Devisenbeschränkungen verlieren die Bolivares schnell an Wert. Als beständige Investition gelten deshalb Haushaltswaren, wenn es sie denn gibt. Im Sambil, der bekanntesten Mall von Caracas, stehen in manchen Läden noch ein Fernseher und ein Kühlschrank, nicht zum Verkauf, sagt ein Schild. Im Sambil gibt es auch eine große Buchhandlung. Früher eine sehr gute Adresse, aber jetzt ist jedes zweite Regal leer. Das liegt zum einen am Papiermangel, sagt der ältere Verkäufer im Anzug. Die meisten unserer Bücher werden aber gar nicht hier gedruckt, sondern importiert und dafür bekommen wir keine Devisen zugeteilt. Zum Abschluss der Einkaufstour einen Kaffee. Ohne Milch, erklärt mir die Verkäuferin, denn Milch hätten sie schon lange nicht mehr. Der Kaffee kostet nach dem Ausländerwechselkurs übrigens rund 40 Cent, ganz schön billig. Für Venezolaner trotzdem ganz schön teuer, denn ihr Einkommen orientiert sich an einem völlig anderen Wechselkurs. Und wenn man den anlegt, kostet der gleiche Kaffee statt 40 Cent stolze 11 Dollar. Venezuela wird so immer mehr zur sozialistischen Klassengesellschaft. Reiche Devisenbesitzer, oft aus der Funktionärsschicht, stehen den verarmenden Bolivares-Verdienern gegenüber. Nach 5 Tagen Caracas die Bolivares nochmal durchgezählt, 80 Scheine sind noch übrig. Ein Rücktausch in Dollar ist leider nicht möglich, das Bündel wird schon bald kaum noch etwas wert sein.
Martin Polanski und seine Erfahrungen mit Mangelwirtschaft und Inflation in Venezuelas Hauptstadt Caracas. Die südspanische Region Andalusien ist hierzulande bekannt für Flamenco und Sherry und beliebt als Urlaubsziel. In Spanien selbst gilt sie als Armenhaus, geprägt von Korruption und politischem Stillstand. Am Wochenende wird dort gewählt. Viele im Land und in Europa schauen mit Sorge nach Andalusien, denn dieser Urnengang könnte zum Testlauf für die spanische Parlamentswahl im Herbst werden. In vielen Ländern der EU sind in den vergangenen Jahren rechtsextreme und mehr oder weniger fremdenfeindliche Parteien immer stärker geworden. In Andalusien selbst streben auch einige Parteien an die Macht, bei denen man nicht sofort an Meinungspluralismus, Toleranz und Offenheit denken muss. Podemos etwa oder Ciudadanos. Es zeigt sich immer wieder, dass extreme Parteien umso mehr Zulauf erhalten, je schlechter die wirtschaftliche Lage ist. Deshalb ist Marc Dugge nach Jerez de la Frontera gefahren, eine der Gemeinden mit der höchsten Arbeitslosenquote ganz Spaniens.
Sanfter Vollbart, strahlendes Lächeln, rote Krawatte unter dem grauen Kaschmirpulli. Juan Aguilera ist der Typ Mann, von dem sich die ein oder andere Andalusien-Touristin wohl gern entführen lassen würde. Er selbst entführt Touristen zumindest in die Welt des Sherrys, der Bodega González Bias, der Kellerei, die für ihren Sherry Tio Pepe weltweit berühmt ist. Er zeigt den Touristen das leuchtend weiße, herrschaftliche Anwesen der Bodega und führt sie in die dunklen, feuchten Keller, in denen Holzfässer seit 180 Jahren den Wein ausdünsten. Im Winter wird es hier nicht kälter als 13 Grad und im Sommer nicht wärmer als 23, auch wenn dann draußen 40 Grad und mehr herrschen. Deswegen ist das Dach so hoch und der Boden aus dem Sand, den man auch in der Stierkampfarena findet. Er hilft, die Feuchtigkeit und die Temperatur zu regulieren. Ein Besuch in der Sherry-Kellerei gehört für Andalusien-Touristen ebenso zum Pflichtprogramm wie ein Flamenco-Konzert. Rund 200.000 Menschen kommen bei González Bias pro Jahr vorbei. Besonders die Gäste aus Großbritannien sind vom Sherry angetan. Schließlich waren es die Briten, die das Getränk im 19. Jahrhundert groß gemacht und Jerez für immer verändert haben. In den 70ern trank man nichts anderes als Sherry aus Jerez. Aber Getränke sind immer Moden unterworfen. Heute denkt man bei Sherry ja erstmal an die Oma, die nachmittags ihr Gläschen trinkt. Der Sherry ist ein bisschen an seinem Erfolg gestorben. Und gestorben sind auch viele Bodegas in Jerez. González Bias hält sich. Aber auch diese Firma muss auf neue Märkte setzen, auf Asien und Russland zum Beispiel. Außerdem produziert die Firma nun Gin und auch Whisky, Getränke, die in Europa derzeit mehr im Trend liegen. Was das alles mit Politik zu tun hat? Sehr viel, sagt José Jiménez. Er sitzt im Gemeinderat von Jerez für die Sozialistische Partei. Seine Sozialisten führen Andalusien ununterbrochen seit 33 Jahren. In Jerez waren die Bodegas lange der wirtschaftliche Motor. Vor etwa 15 Jahren ist der ganze Sektor in die Krise geraten. Und viele Firmen, die sich rund um die Bodegas angesiedelt hatten, wurden mit in die Tiefe gerissen. Jerez hatte aber keine anderen großen Industriebranchen, die das hätten auffangen können. Von den rund 25.000 Menschen, die für die Bodegas gearbeitet hätten, seien weniger als ein Fünftel übrig geblieben, sagt Jiménez. 2009 kommt dann noch die geplatzte Immobilienblase in Spanien hinzu. Sie löst die Wirtschaftskrise in dem Land aus und beutelt Jerez zusätzlich. Von diesen Schlägen hat sich die Stadt bis heute nicht erholt. Mit 35% Arbeitslosigkeit steht sie an der Spitze der spanischen Statistik. Der Sozialist Jiménez spricht von einem permanenten sozialen Notstand in Jerez. Nach Jahren der Krise habe sich die Armut tief in die Gesellschaft gegraben. Alle Versuche der Politik seien gescheitert, hier Firmen anzusiedeln, die ausreichend Arbeitsplätze schaffen. Viele Menschen überlebten nur durch Schwarzarbeit. In den guten Jahren hatten wir in Jerez einen Mangel an Arbeitskräften. Es gab viele Ausländer, die nach Jerez kamen, um hier Arbeit zu finden. Das hat sich umgekehrt. Jerez hat sich von einer Einwanderungs- zu einer Auswanderungsstadt entwickelt. Das gilt besonders für die gut ausgebildeten jungen Menschen. Später wird er erzählen, dass seine eigene Tochter in Deutschland lebt. In einem kleinen Dorf im Schwarzwald verkauft sie Kuckucksuhren, Kirschwasser statt Sherry. So wie sie suchen viele Andalusier ihr Glück anderswo, denn nirgends in Spanien ist die Arbeitslosigkeit so hoch wie hier. Daran ändern auch die rund 8,5 Millionen ausländischen Touristen nichts, die Andalusien im vergangenen Jahr besucht haben. Die Industrie trägt nur etwa 12% zur Wirtschaftsleistung Andalusiens bei. Das ist etwa halb so viel wie in Deutschland. Und dann sind da noch die Korruptionsskandale, mit denen Andalusien immer wieder von sich reden macht. Auch Jerez von sich reden macht. Der 27-jährige José Ignacio kandidiert in Jerez für die neue linke Partei Podemos. Wir hatten seit Beginn der Demokratie in Spanien 3 Bürgermeister hier in Jerez. Der erste, Pedro Pacheco, kam nach 24 Jahren an der Macht ins Gefängnis. Die Sozialistin Pilar Sánchez kommt jetzt ins Gefängnis und die aktuelle Bürgermeisterin der Konservativen muss sich ebenfalls in einem Korruptionsskandal verantworten. Da kann man sich vorstellen, wie sehr die Politik in dieser Stadt diskreditiert ist. Deswegen hofft José Ignacio auf einen Erfolg für Podemos. Sie will es mit den etablierten Parteien Parteien aufnehmen und erntet dafür enormen Zulauf. In Umfragen steht Podemos in Andalusien an dritter Stelle, knapp hinter den Konservativen. Nicht schlecht für eine Partei, die sich gerade erst gegründet hat und die in ihren Inhalten noch ziemlich vage ist. Kein Wunder, dass viele Spanier mit Spannung auf die Wahl in Andalusien schauen. Aber auch José Ignacio hat keinen Zweifel daran, dass die Sozialisten in Andalusien weiter regieren werden, weil sie nach 33 Jahren über ein umfassendes Netzwerk verfügten und an allen Schaltstellen der Macht säßen. Auch Paco glaubt nicht, dass sich in Andalusien schnell viel ändern wird. Er steht in der Schlange vor der Armenküche von Jerez, um sich eine Portion Chorizo und Macaroni abzuholen. Früher hat er auf dem Bau gearbeitet, sagt er, auch im Ausland und gut verdient. Heute schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Natürlich wird er am Sonntag wählen gehen, sagt Paco, auch wenn er den herrschenden Parteien nicht mehr vertraut. Ich sehe keine bessere Zukunft. Viele sagen, da brennt ein Licht am Ende des Tunnels. Ich denke eher, es ist das Licht von einem Zug, der auf mich zurast. Ich werde jedenfalls nicht die Sozialisten und auch nicht die Konservativen wählen. Die haben ihre Versprechen alle nicht eingelöst. Viele Menschen hier fühlen sich betrogen und trotzdem werden sie wieder wählen, egal ob sie es gut oder schlecht machen. Wie Pferde mit Scheuklappen. Für mich sind das alles Masochisten.
Andalusien, das Armenhaus Spaniens vor der Wahl. Mit dieser Reportage von Marc Dugge endet unser Podcast für heute. Gerd Georgi in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann sagen Danke fürs Zuhören und danke für Ihr Interesse an den anderen Angeboten, die wir in dieser Woche für Sie hatten. Am Montag sind wir wieder für Sie da und bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.